Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PADAPHY, dem Paderborner Physik-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Professor Dr. Thomas Zentgraf. Thomas ist hier in Paderborn Professor für ultraschnelle Nanophotonik und außerdem auch Vorsitzender im Center for Optoelectronics and Photonics. Weiterhin ist er Mitglied im FOX, wovon wir ja schon ein bisschen was gehört haben. Worum es heute aber eigentlich gehen soll, ist der Sonderforschungsbereich 142 oder auch Transregio 142. Von dem haben wir auch immer mal so ein bisschen gehört, dass Leute Mitglied sind. Thomas ist da drin Projektleiter und wird uns da einiges drüber erzählen. Schon mal kurz vorweggenommen, der Sonderforschungsbereich ist eine Kooperation zwischen der Uni Paderborn und der TU Dortmund. Thomas, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo Sascha, freut mich auch, hier zu sein in deinem Podcast.
Ja, Thomas, du hast ja in Jena und Clausthal studiert, bist danach auch schon ein bisschen rumgekommen, promoviert in Stuttgart und dabei auch am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung gearbeitet. Dabei hat es auch einen Forschungsaufenthalt am Lawrence Berkeley National Institute in der Nähe von San Francisco in Kalifornien. Und da war es dann auch so schön, dass du nach deiner Promotionszeit wieder nach Berkeley zurückgegangen bist, diesmal direkt an die University of California, wo du eine Zeit als Postdoc gearbeitet hast. Und mittlerweile seit 2011 bist du Professor hier in Paderborn, nur mit einer kleinen Unterbrechung von einem halben Jahr als Gastprof in Bangkok in Thailand. Also schon viel rumgekommen in deiner Karriere. Ich eröffne den Podcast ja gerne mit so ein paar Fragen, wo die Leute schon mal ein bisschen mitdenken können, worum es denn so geht, wo man mal ein bisschen überlegen kann. Was hast du uns denn da mitgebracht?
Ja, ich habe mir mal drei Fragen überlegt, die ich hoffe auch in meinem Podcast heute so ein bisschen beantworten kann. Die erste Frage wäre, was haben denn Computerchips mit Nanooptik zu tun? Die zweite Frage, was ist ein Metamaterial? Und meine dritte Frage, die ich für euch habe, ist, wie kann man die Farbe von Licht verändern?
Das klingt spannend. Das sind auch Sachen, von denen hat man häufig im Alltag ja noch nicht so viel mitgekriegt.
Genau.
Dann als allererstes habe ich aber eine kleine Frage an dich. Was ist für dich denn Physik?
Ja, Physik für mich ist so der einfachste Weg, die Welt um uns herum einfach besser verstehen zu können.
Schöne Antwort. Das ist ja immer unser Ziel, dass wir auch irgendwie wissen, was passiert da und warum passiert es. Und das ist ja auch das, was uns irgendwie immer antreibt. Ist eine Antwort, die ich voll unterschreiben kann.
Oh, das ist so die typische Antwort, hätte ich fast gesagt, von jedem Physiker, ja, dass das uns antreibt, die Welt besser zu verstehen.
Das ist genau unser Ziel. Dann als nächstes wollen wir mal ein bisschen da reingehen, womit du dich beschäftigst und dann auch ein bisschen die Richtung gehen, was denn so ein Sonderforschungsbereich überhaupt ist. Damit kommen wir zu unserer ersten größeren Rubrik, der Forschungsfrage. Genau, du beschäftigst dich ja mit ultraschneller Nanophotonik. Was ist denn das erstmal so ganz grob?
Ja, Nanophotonik, da steckt das Wort Nano drin. Nano ist also was ganz Kleines. Und was wir im Grunde in meiner Forschung hier in Paderborn machen, ist, wir beschäftigen uns mit Optiken oder wie wir Optiken bauen können, die auf sehr, sehr kleinen Größenskalen passiert. Und diese Optiken, die können so ganz einfach Linsen sein. Wir machen aber auch viel kompliziertere Sachen. Wir bauen Hologramme daraus, beschäftigen uns, wie sich Licht mit solchen Strukturen wechselwirkt. Und da kommt auch dieser Begriff des Metamaterials ins Spiel. Wir bezeichnen diese Materialien zum Schluss als sogenannte Metamaterialien. Einfach weil das Materialien sind, die wir aus natürlichen Materialien aufbauen. Also wir nehmen uns ganz normale Materialien wie Glas und dann strukturieren wir die auf ganz kleinen Längsskalen, viel kleiner als die Lichtwellenlänge des Lichtes. Und dann bekommen diese Materialien ganz neue Eigenschaften. Dann verhält sich zum Beispiel Glas nicht mehr wie ganz normales Glas. Und das ist genau das, was wir eigentlich machen wollen. Wir wollen sozusagen die Materialeigenschaften gezielt einfach mal verändern, sodass wir im Grunde auch Eigenschaften erreichen können, die wir vielleicht so mit ganz normalen Materialien nicht erreichen können. Und das ist so ganz grob eigentlich das Ziel unserer Forschung hier in meiner Gruppe, sich sozusagen Materialien zu designen, künstlich zu machen, die künstlich auch herzustellen mit ja, Technologien, die wir eigentlich aus der Halbleitertechnologie entnommen haben. Und das ist im Grunde auch das, wo nur Computerchips ja im Grunde mit hergestellt werden. Also Halbleiterfabriken, da benutzt man halt Technologien, um ganz, ganz kleine Transistoren dann und auf Chips zu packen und herzustellen. Und wir benutzen da eigentlich ganz ähnliche Technologien dazu, dass wir im Grunde Nano-Optiken machen können. Also wir strukturieren diese Materialien sehr ähnlich. Allerdings halt optische Materialien und keine Halbleiter. Wir benutzen natürlich auch manchmal Halbleiter dafür, für optische Eigenschaften. Wird allerdings nicht mit Strom dann hinterher gearbeitet, sondern mit Licht und das gibt dann halt ganz kleine optische Bauelemente.
Wie groß sind die dann? Also wenn du jetzt mal vielleicht eine Zahl in Nanometern hast.
Genau, also was wir so sehr häufig machen, sind so typische Strukturgrößen, so im Bereich vielleicht 10 bis zu 200 Nanometer. Also und das ist schon kürzer als die Wellenlänge. So eine Wellenlänge sagt man so typischerweise im sichtbaren Licht so 500 Nanometer. Da liegen wir also guten Faktor 5 unter dieser Wellenlänge. Und das ist im Grunde dieser Begriff, warum man diese Materialien auch als Metamaterialien bezeichnet. Das heißt, man hat im Grunde ein künstliches Material, wo die Lichtwelle diese Strukturen gar nicht mehr wahrnimmt, weil einfach die Strukturgrößen schon kleiner sind als die Lichtwellenlänge und dadurch das Material wie ein effektives Material funktioniert oder wirkt für so eine Lichtwelle und damit auch andere Eigenschaften bekommen kann.
Was ist ein effektives Material? Also wie würde man das jetzt definieren?
So ein effektives Material ist, dass ich jetzt gerade sage, ich nehme zum Beispiel in unserer Forschung, wir benutzen jetzt sehr häufig Silizium und dieses Silizium als normales Material ist zum Beispiel im sichtbaren Bereich jetzt gar nicht unbedingt transparent. Es absorbiert also auch viel Licht. Wir machen aber kleine Nanostrukturen raus, sodass wir im Grunde auch im sichtbaren Wellenlängenbereich diese Strukturen noch verwenden können, um zum Beispiel Lichtwellen zu beeinflussen. Und dann haben diese Strukturen auf einmal ganz andere Eigenschaften. Die können also auch einen ganz anderen Brechungsindex bekommen, also so eine Brechzahl von so einem Material, was man zum Beispiel von Glas erkennt, typischerweise 1,5 ist. Bei Silizium liegt das bei ungefähr 3,6. Das kann dann ganz anders sein, wenn ich diese Strukturierung mache und damit natürlich auch die Materialeigenschaften sozusagen effektiv für so ein Material verändere, obwohl ich eigentlich weiterhin meine ganz klassischen Materialien da reinpacke in diese Systeme.
Ist extrem schwer vorstellbar, wenn man da mit wenig zu tun hat, aber klingt unglaublich spannend. Was gibt es denn da jetzt schon so für ganz konkrete Anwendungsbereiche?
Ja, wir haben uns in den letzten Jahren sehr viel unter anderem mit Holographie beschäftigt und solchen Strukturen, dass wir im Grunde ganz kleine Hologramme machen können. Also Hologramme kennt man vielleicht so aus Filmen, wo dann mal so eine Figur auftritt, die dann im Raum erscheint, so ein typisches Hologramm aus den Science-Fiction-Filmen. Das sind natürlich Hologramme, das ist was ganz Schwieriges, sowas zu machen. Es gibt viele einfache Hologramme, auch von Geldscheinen kennt man so Hologramme, die dann draufgedruckt sind. Die sind natürlich ganz anders. Und sehr häufig benutzt man Hologramme entweder für Projektion von Informationen oder als Sicherheitsmerkmale. Und das sind zum Beispiel also Eigenschaften, wo wir daran interessiert sind. Wir möchten das sehr, sehr klein machen, damit man zum Beispiel auch in miniaturisierten Optiken solche Projektionssysteme erzeugen kann. Und das Interessante dabei ist, und das führt uns jetzt auch noch so ein bisschen in den Begriff, was man mit so Nano-Optik noch machen kann. Ich hatte ja gesagt, wie kann man so die Farbe von Licht verändern? Und dafür benutzen wir etwas, was wir nichtlineare Optik nennen. Und nichtlineare Optik ist ein Teilgebiet der normalen Optik. Und bei diesem Teilgebiet dieser nichtlinearen Optik, da kann man zum Beispiel die Wellenlänge von Licht verändern. Und das Interessante dabei ist, dass diese nichtlineare Optik auch der Schlüssel eigentlich dazu ist, Licht mit Lichtwechsel wirken zu lassen. Weil Licht normalerweise mit Licht selber nicht wechselwirkt, kann ich sozusagen auch nicht Licht mit Licht ohne weiteres schalten. Also ich kann nicht einfach einen Schalter bauen, wo ich einen Lichtstrahl nehme und der einen anderen Lichtstrahl sozusagen beeinflusst. Das funktioniert nicht, das kennen wir aus unserem täglichen Leben. Benutzen wir aber jetzt sozusagen die nichtlineare Optik. Dann spielt also eine Materiewechselwirkung eine Rolle. Und ich kann es zum Beispiel auch erreichen, dass ich mit Licht Licht schalten kann. Und auch da sind diese kleinen Strukturen, diese Nanostrukturen, diese Nanooptiken sehr hilfreich, weil ich kann mit diesen Strukturen auch da sehr starke Effekte erreichen, indem ich sozusagen diese effektiven Materialparameter, von denen ich gesprochen habe, auch im Bereich der nichtlinearen Optik gezielt verändern kann. Und was wir damit machen, wir bauen sogenannte Designermaterialien auch für nichtlineare Optik, wo diese Prozesse viel effizienter ablaufen können. Ich kann dann also zum Beispiel erreichen bei uns im Labor, dass wir mit einem Laser auf diese Strukturen leuchten. Der Laser im infraroten funktioniert, also Licht, das ich gar nicht sehe mit meinem Auge. Und dann aber das Licht umgewandelt wird in diesen Strukturen in sichtbares Licht, was man wieder sehen kann. Und das funktioniert sogar auch bei diesen Hologrammen, sodass man im Grunde daraus sichtbare Hologramme erzeugen kann, obwohl ich mit einer unsichtbaren Wellenlänge beleuchte. Und das hat einige Vorteile. Nicht nur bei Holographie, wenn man sowas effizient machen kann, weil dann habe ich kein Hintergrundsignal. Man benutzt das heutzutage auch sehr viel zur Erzeugung von Licht. Und hier in Paderborn, wir beschäftigen uns jetzt auch mit der Forschung sehr viel mit Quantenoptik. Auch da spielt die Erzeugung von Lichtzuständen eine wichtige Rolle und da spielt die nichtlineare Optik auch eine große Rolle.
Also ein spannendes Feld, das auch viele schon relativ aktuelle Anwendungsbereiche hat und uns sicherlich noch viele neue Bereiche bringen wird in der Zukunft. Wenn du jetzt ein bisschen selbst in die Zukunft blickst, so in einigen Jahren, was glaubst du denn, was erwartet uns da? Haben wir dann Hologramme wie in Star Wars?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Sascha. Ich glaube, bei der Holographie, dass solche Hologramme wie in Star Wars noch ein bisschen Zeit brauchen, weil da gibt es auch viele andere Probleme. Aber das Wichtige hierbei ist, dass Holographie was viel Größeres ist. Und in vielen Konzepten eigentlich bezeichnet man Holographie als die Formung von Licht. Und das kann in unterschiedlichsten Art und Weise auftreten, selbst bei ganz normalen Displays. Und denken wir heutzutage mal an diese Head-Up-Displays für Virtual Reality. Auch da sind solche Sachen ja ganz wichtig oder diese Mixed Reality-Applications, die es ja auch gibt. Selbst das, diese Konzepte, die da zum Einsatz kommen, sind solche ja, holographischen Projektionstechniken, die da benutzt werden. Da denkt man vielleicht jetzt nicht sofort an das Hologramm in Star Wars, aber auch da stecken im Grunde genau diese Technologien dahinter und ich glaube, da ist ein sehr, sehr großes Zukunftsfeld. Und wer schon einmal ja, dieses Display auf dem Kopf hatte, zum Beispiel von Microsoft, dieses System, der weiß, dass die relativ schwer sind. Und alles, was man da leichter machen kann und einfacher machen kann und vielleicht auch preiswerter machen kann, dadurch natürlich einen großen Vorteil hätte, um dann sozusagen einen Massenmarkt zu bedienen.
Klar, bisher sind die doch etwas klobig, die Dinger. Genau, und dann wollen wir mal kurz noch den Sprung zu dem SFB machen. Kannst du mal kurz erklären, was so ein SFB, also ein Sonderforschungsbereich, überhaupt ist?
Ja, du hattest ja auch schon in deiner Einführung gesagt, dieser Sonderforschungsbereich, der es hier in Paderborn in Zusammenarbeit mit den Kollegen von der TU Dortmund gibt, das ist ein Schwerpunktbereich in der Forschung, wo es darum geht, sich mit dieser nichtlinearen Optik, die ich schon erwähnt hatte, ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Und da gibt es hier am Standort Paderborn zusammen mit den Kollegen von der TU Dortmund 24 Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter, die dort als Projektleiter eigene Projekte haben. Und diese einzelnen Projekte, die tragen sozusagen zu diesem übergeordneten Ziel bei, sich damit zu beschäftigen, wie man zum Beispiel Licht erzeugen kann. Wie kann ich Licht beeinflussen? Wie kann ich dieses Licht zum Beispiel mit anderem Licht schalten? Ja, und da habe ich gesagt, das ist für die nichtlineare Optik ein wichtiges Ziel und es geht auch nur in diesem Bereich dieser nichtlinearen Optik. Und dazu muss man zum Beispiel verstehen, wie kann ich bestimmte Materialien denn überhaupt erstmal entwerfen, designen? Wie kann ich die beschreiben, verstehen? Wie kann ich die herstellen vielleicht auch zum Schluss? Und wie muss ich die untersuchen, um auch zu testen, haben denn diese Eigenschaften? Und alles das gibt es verschiedene Projekte in diesem Sonderforschungsbereich. Und das große Ziel ist natürlich dann, ja, Effekte besser zu verstehen. Materialien dafür zu optimieren, dass diese Effekte stärker auftreten können im Bereich der nichtlinearen Optik und damit effizienter, energiesparender. Und das dann zum Beispiel auch zum Beispiel zu benutzen, um quantenoptische Effekte zu studieren. Quantenoptik ist auch ein großes Gebiet. Da spielen auch nichtlineare optische Effekte eine wichtige Rolle bei Erzeugung von Quantenzuständen. Und alles das trägt dann dazu bei, besser zu verstehen, wie ich zum Beispiel vielleicht auch einen optischen Quantencomputer bauen kann.
Ist ja ein großes Ziel, das gerade hier auch in Paderborn immer mal wieder irgendwo auftaucht, dass man irgendwie daran arbeitet, Quantencomputer, gerade optische Quantencomputer zu bauen, zu verbessern. Da ist Paderborn ja weit vorne. Und mal wieder sehen wir auch in der Physik, da ist man keineswegs irgendwie der nerdige Einzelkämpfer, wie es manchmal rüberkommt, sondern man arbeitet immer in großen Teams, auch über mehrere Universitäten hinweg. Also das ist immer ein sehr kooperatives Feld.
Genau, das ist auch bei dem Sonderforschungsbereich ein sehr wichtiger Aspekt, dass in diesen einzelnen Projekten wirklich auch immer Kollegen aus Paderborn in Dortmund in einem Projekt zusammenarbeiten. Und zum Beispiel Materialien, die hier in Paderborn hergestellt werden, die werden dann in Dortmund untersucht, in Optiklaboren anhand der Spektroskopie. Dann wieder hier in Paderborn von Kollegen aus der Theorie, vielleicht versucht zu modellieren und zu beschreiben. Und das ist dann wie so ein ganzes Netzwerk, wo ein Zahnrädchen in das andere greift und zum Schluss man sozusagen einen neuen Erkenntnisgewinn einfach hat, auch aus dieser Zusammenarbeit, weil jeder seine Expertise natürlich einbringt.
Das ist immer großartig, so eine schöne Kooperation über mehrere Universitäten hinweg. Jetzt wollen wir aber auch natürlich nicht nur über deine Forschung reden, wir wollen ja auch ein bisschen wissen, wo du so herkommst. Und wie wir wissen, führen ja alle Wege nach Paderborn. Und wir haben ja eben schon mal kurz gehört, wo du schon überall warst, bist ja viel rumgekommen in deiner Forschungskarriere. Wie bist du denn am Ende wirklich hier gelandet? Was hat dich dazu bewogen, am Ende nach Paderborn zu kommen?
Ja, es war schon so eine kleine Odyssee in meinem Lebenslauf. Du hattest ja schon erwähnt, studiert hatte ich in Jena und Clausthal. Und dann bin ich nach Stuttgart gegangen für meine Promotion. Also auch wieder in einen ganz anderen Teil von Deutschland. Während meiner Promotion war ich bereits einmal in den USA, einfach weil es mich auch interessiert hat, einfach mal im Ausland zu sein. Gerade wenn man in der Wissenschaft unterwegs ist, merkt man sehr schnell, dass Wissenschaft sehr international ist und auch aus vielen internationalen Kooperationen besteht. Und das hat mich natürlich auch so ein bisschen gereizt, mal zu sehen, wie ist denn das, wenn man vorher eigentlich noch nicht so viel rumgereist ist. Und bin durch ein Stipendium dann einfach dazugekommen, auch mal für 3 Monate in die USA zu gehen. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass das was ganz Interessantes ist, auch in einer ganz anderen Umgebung mal zu arbeiten, mit anderen Menschen mal zusammenzukommen, sich auszutauschen. Und das hat dann auch mich bewogen, nach meiner Promotion nochmal für mehrere Jahre wieder in die USA zurückzukehren. Mit auch wieder einem Stipendium. Da bin ich der Humboldt-Stiftung hier in Deutschland sehr dankbar dafür, die das auch finanziell unterstützt hat, meine Forschung dort voranzutreiben, auch mich ein bisschen mit zu beschäftigen, auch viele neue Sachen da einfach mal kennenzulernen, insbesondere auch mit verschiedenen Kulturen auch mal zusammenzuarbeiten. Es hat mir auch geholfen, meine Sprachkenntnisse deutlich zu verbessern im Englischen, das ist ganz klar. Und natürlich ist so ein Forschungsaufenthalt in der Wissenschaft immer zeitlich begrenzt. Also man muss dann darüber nachdenken, was kommt wieder als nächstes. Und dann war es natürlich mein Ziel, auch wieder nach Deutschland zurückzukehren. Dann schaut man natürlich, was ist dann möglich in Deutschland. Und Paderborn hat mir da sozusagen die Möglichkeit eröffnet, hier nach Deutschland auch wieder zurückzukehren, auf eine Professur und sozusagen meine eigene Forschung hier auch zu machen, meine eigene Arbeitsgruppe aufzubauen. Und das habe ich dann dem Zeitpunkt natürlich auch sehr dankbar angenommen und bin heute sehr froh, dass ich hier in Paderborn gelandet bin, weil ich eigentlich eine perfekte Arbeitsumgebung auch für meine Gruppe hier gefunden habe und für das, was ich machen möchte. Und auch mit den Kollegen hier in Paderborn sehr eng zusammenarbeite mit vielen Forschungsprojekten, die mir dann auch sehr, sehr viel Spaß machen.
Und wie kam es so, dass du dann mal nach Bangkok gegangen bist? Das ist ja jetzt nicht unbedingt das klassische Forschungsziel, das man sich so als allererstes vorstellt.
Ja, der Kontakt, der kam auch über die Humboldt-Stiftung zustande,
Aha.
weil wenn man in diesem Humboldt-Netzwerk einmal ist, dann gibt es ja immer so Netzwerktreffen und dann hatte ich dort auch eine Kollegin getroffen aus Bangkok, die dann hier zu diesem Netzwerktreffen hier in Deutschland war. Und beim Abendessen haben wir dann am gleichen Tisch gesessen. Das sind natürlich sehr, sehr viele Leute, die da zusammenkommen und dann habe ich mit ihr da am Tisch gesessen. Das war reiner Zufall. Und wir haben uns da unterhalten und eigentlich festgestellt, dass wir durchaus auch was zusammen machen können in der Forschung. Sie hat sich damals ein bisschen mehr mit biologischen Konzepten und auch so Flüssigkristallen beschäftigt. Und wir haben dann festgestellt, ja, da gibt es was, was wir auch mit diesen Metamaterialien zusammen machen können. Und haben uns da mal unterhalten und wir haben dann auch einen Forschungsantrag dafür gestellt. Und daraus hat sich jetzt eine relativ lange Kooperation entwickelt. Und innerhalb dieser Kooperation war ich auch mal ein halbes Jahr an der Uni dort in Bangkok. Da mal als Gastprofessor eine Vorlesung gehalten. Und natürlich auch heute haben wir immer noch den Kontakt und arbeiten zusammen an Projekten. Und so ist das eigentlich zustande gekommen.
Also ihr seht, man kommt bei kaum einem Job so viel rum wie in der Wissenschaft. Gut, und damit kommen wir jetzt natürlich auch zu einer ganz wichtigen Frage. Kaffee oder Tee?
Ja, das ist für mich eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ich trinke beides sehr gern. Es kommt so ein bisschen auf die Tageszeit drauf an. Frühmorgens, das erste, mit dem ich loslege, ist eine Tasse Tee. Aber was dann danach folgt, ist meistens sofort der Kaffee. Und das letzte abends dann meistens wieder eine Tasse Tee. Also ich bin von beiden sehr begeistert. Ich bin sowohl ein großer Teeliebhaber, aber trinke auch sehr, sehr gern mal eine Tasse Kaffee.
Welchen Tee am liebsten?
Tee fast alles, aber ich glaube, mein persönlicher Lieblingstee ist ein ganz normaler, reiner grüner Tee.
Muss ich gestehen, mit grünem Tee bin ich nie so warm geworden. Ich bin mehr die Kaffeefraktion. Gut, jetzt bist du jetzt ja auch schon über 10 Jahre hier in Paderborn. Was ist denn dann so außerhalb von der Uni dein Lieblingsort?
Ja, natürlich hier in Paderborn. Das hört man, glaube ich, auch bei vielen. Und mir geht das zumindest immer so, wenn ich ins Paderquellgebiet komme, dann fühle ich mich da eigentlich ganz wohl. Es ist eine schöne Gegend, um einfach auch mal ein bisschen auszuspannen, im Sommer insbesondere, wenn man sich auch mal auf die Wiese setzen kann und man hat dieses ganze Quellgebiet um sich drumherum, erinnert einen so ein bisschen wie so Venedig, die ganzen kleinen Flüsschen, die dann überall über das Wasser plätschert. Das finde ich eigentlich ganz angenehm und ist eigentlich auch einer meiner Lieblingsorte hier in Paderborn. Und wenn ich mal keine Lust habe, mich irgendwo hinzusetzen und auszuruhen, dann wäre sozusagen der nächste Ort, wo ich hingehen würde, immer das Computermuseum. Weil das finde ich natürlich auch sehr faszinierend.
Und ist ja auch eines der größten der Welt immerhin.
Genau, ja.
Und es klang jetzt ja schon so ein bisschen raus, dass du gern da ins Museum gehst. Aber was machst du sonst so am liebsten, wenn es nicht gerade Physik ist natürlich?
Ja, erstaunlicherweise, wenn ich jetzt gerade keine Physik mache, dann beschäftige ich mich im Grunde so ein bisschen damit, indem ich ja, Science-Fiction-Filme mir anschaue. Ja, ich bin also ein sehr, sehr großer Science-Fiction-Fan und alles, was mit Star Trek oder anderen Science-Fiction zu tun hat, finde ich alles immer sehr faszinierend. Bin da auch immer dafür, mir das alles anzuschauen, was ich da bekomme. Und das ist sozusagen ein kleines Hobby von mir.
Lieber Kirk oder lieber Picard?
Lieber Picard, einfach aus dem Grund, weil er sozusagen ist die Generation, mit der ich auch aufgewachsen bin. Kann mich noch daran erinnern, dass als ich immer aus der Schule nach Hause gekommen bin, das erste immer war, den Fernseher anzuschalten, weil dann gerade um die Uhrzeit dann immer Star Trek Next Generation lief und ich mir dann immer dann erstmal diese Serie oder diese Episode an dem Tag angeschaut habe.
Müssen die Hausaufgaben warten.
Da mussten die Hausaufgaben dann immer warten, ganz genau.
Gut, und auch du warst mal klein. Was wolltest du als Kind so werden? Sollte das schon Richtung Physik gehen oder war es noch was ganz anderes?
Ja, als ich noch wirklich kleiner war, da kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich da schon einen festen Berufswunsch mal hatte. Der hat sich erst so ein bisschen herausgebildet gegen Ende meiner Schulzeit. Und das war auch so ein bisschen die Zeit, als dann so die Computer aufkamen und wir in der Schule auch dann schon Informatik mal als Schulfach hatten. Und da war ich eigentlich so ein bisschen fasziniert von diesen Möglichkeiten, die Computer einbieten. Und hatte eigentlich in dem Moment so gedacht, wenn ich mal was studiere, dann wird das bestimmt irgendwas mit Computern sein. Und wollte eigentlich ganz am Anfang mal Informatik studieren. Dann zum Ende meiner Schulausbildung hin hat sich das dann doch wieder ein bisschen geändert. Und ich glaube, da muss ich die Schuld meinem Physiklehrer geben. Er war so gut, dass mir Physik so viel Spaß gemacht hat, dass ich dann doch gesagt habe, nein, also jetzt mache ich keine Informatik, sondern ich möchte irgendwas mit Physik machen. Und was das ganz genau sein sollte, das war mir noch nicht ganz klar. Ich habe aber schon gesehen, wenn ich Physik studiere, dass ich doch viele verschiedene Sachen später mal machen kann. Der Professor war allerdings noch nicht dabei.
Aber es hat ja gut geklappt. War wohl die
Genau.
richtige Entscheidung.
Es hat zum Schluss noch gut geklappt. Ich bin auch sehr dankbar dafür, ja.
Gut, damit kommen wir auch langsam zum Ende von unserer Folge. Dann vielen Dank dafür, dass du mitgemacht hast. Es war ein sehr schönes Gespräch und ich denke auch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten einiges mitnehmen. Ja, ihr wisst, wo ihr uns finden könnt, auf Spotify, bei uns auf der Homepage. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, was ihr schon immer Professorinnen und Professoren aus der Physik fragen wolltet, aber euch nie getraut habt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Das bauen wir dann an passender Stelle mal in eine Folge ein. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Genießt noch ein bisschen das Wetter und frohe Weihnachten. Ciao.
Ja, vielen Dank auch fürs Zuhören von meiner Seite. Hat mir auch Spaß gemacht und natürlich auch ein schönes Weihnachtsfest euch allen Zuhörern.